Herr Jesus, bis wir so weit sind, dass wir dich einmal schauen dürfen, lass uns einmal dabei sein an jenem großen Tag, dem dann kein Ende mehr folgt. Bis dahin lass uns am Bekenntnis festhalten, dass wir das ernst nehmen, was du uns über den Vater hast wissen lassen und was du über dich selbst geoffenbart hast. Amen. Wenn wir über das Bekenntnis reden, müssen wir immer wieder die Bibel aufschlagen. Alle Schrift von Gott durchhaucht, so heißt es 2. Timotheus 3, Vers 16. Eine der vielen schönen 3,16 Stellen, nicht bloß Johannes 3,16, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift von Gott durchhaucht ist Nütze zur Lehre. Die Bibel hilft uns, dass wir komprimiert das Entscheidende unseres Christenglaubens erkennen können. Nicht aus dem Kaffeesatz gelesen, nicht wie man heute oft sagt, es ist mir so, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, ich meine. Was uns Gott wissen ließ, was schwarz auf weiß darstellt. Alle Schrift, 2. Timotheus 3,16, eigentlich nur das Alte Testament schon mal gemeint, mit der Graphe, mit der Schrift. Alle Schrift von Gott durchhaucht ist Nütze zur Lehre. Man muss am Schluss sagen können, was das Entscheidende am Wirken Gottes ist. Und deshalb bitte ich Sie einmal aufzuschlagen, Apostelgeschichte 1. Damit wir die großen Zusammenhänge erkennen, Apostelgeschichte 1, geschrieben von Lukas, dem Arzt, sowie aus Evangelium. Und da schreibt der Herr Dr. Lukas, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zum Tag der Himmelfahrt. Manchmal muss man auch in der Bibel dann gedanklich ergänzen, was hat denn der Lukas gemeint, was er dem Theophilus schreiben will. Erster Bericht, Evangelium hat geschrieben, was am Anfang passiert ist. Und jetzt will ich berichten, wie es weitergeht. Nach der Himmelfahrt. Steht zwar nicht drin, aber die logische Folge. Und die Apostelgeschichte berichtet, wie Jesus nach der Himmelfahrt zuerst seine Jünger gelehrt hat, die 40 Tage, und wie er den Heiligen Geist seinen Jüngern gegeben hat, wie er seine Apostel ausgesandt hat, berufen hat, dem Paulus gewährt hat, nach Galatien zu gehen, aber geh nach Mazedonien, wie Jesus geführt hat, bis wohin, womit endet die Apostelgeschichte? Wo ist der Paulus angekommen? Sie dürfen ruhig aufschlagen. Ja? In Rom. Also in der Mitte des gigantischen Weltreiches, das die ganze Mittelmeerwelt beherrscht hat, ein tolles Straßensystem aufgebaut hat, eine Sprache hatte, merkwürdigerweise nichts Lateinisches, sondern Griechische als Sprache, so wie heute allmählich Englisch die Weltsprache wird. Und 100 Jahre Frieden, eine tolle Gelegenheit zur Ausbreitung des Evangeliums. Ich habe dir berichtet, Theophilus, wie es anfing, im ersten Bericht, im Lukas-Evangelium, und jetzt berichte ich dir, wie es weiterging, bis Rom. Und jetzt müssen wir eigentlich sagen, wo ist Apostelgeschichte 2, wie geht es von Rom aus weiter? Dass die ersten Christen als Kaufleute und Soldaten nach Esslingen, nach Köln, nach Augsburg kamen, wo wir schon erste Zeichen auf den Grabsteinen finden, dass da schon im ersten Evangelium, im ersten Jahrhundert Christen waren, Aber noch mal etwas zum Römischen Reich. In diesem, ja, man muss eigentlich sagen, bis nach England ging es ja über, dann nach Afrika, das Mittelmeer wie ein großer Muttermund, so wie wir einst im Leib unserer Mutter waren, das Römische Reich. Drumherum, Nordafrika war damals die Kornkammer des Römischen Reiches. Die Römer hatten neben der gemeinsamen Sprache des Griechischen ein Prinzip: jede Religion darf leben. Es gab Freiheit, aber es darf eigentlich keiner vertreten, dass nur er Recht hat. Fremdwort sagen wir, eine große Religionsvermischung, wie wir es heute auch haben. Also im Römischen Reich war es noch gewaltiger. Der griechische Zeus hat den Lateiner gesagt, das ist unser Jupiter und ist im Grunde genommen das gleiche wie die Magna Mater im persischen Kult und wie die Kybele. Kommt gar nicht auf den Namen an. Im Grunde genommen meinen wir alle dasselbe. Haben Sie heute auch so ähnliche Bewegungen? Wissen Sie, ob Buddhismus oder Shintoismus oder Islam oder Christentum, Allah, das ist auch der Vater Jesu Christi, das hat immer schon mal gegeben. Einzig war eigentlich damals, den Juden war eine Religio licita, eine erlaubte Religion, die war nicht besonders gefährlich, weil eigentlich nur Leute, die eine jüdische Mutter hatten, Juden sein konnten. Die haben nicht versucht abzuwerben, aber denen hat man erlaubt, ihr dürft vertreten, dass euer Gott der einzig wahre Gott ist. 5. Mose 6, höre Israel, der Herr dein Gott ist Gott allein. Bis heute das Bekenntnis in jedem Synagogengottesdienst. Shema Israel, höre Gott, Gott ist unser Gott Israels, ist Gott allein, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sonst war in diesem Römischen Reich eine unvorstellbare Religionsvermischung. Wissen Sie zufällig, wo wir in der Apostelgeschichte kleine Hinweise drauf haben? Denken Sie, wie Paulus nach Athen kommt, ergrimmte er über den vielen Altären und Tempeln. Da habe ich sogar noch einen Altar gehabt, für den Fall, dass wir da einen vergessen haben, dem unbekannten Gott. Oder als Paulus nach Lystra mit dem Barnabas kommt, da bringen sie ihm Opfer dar, weil sie meinen, das ist Jupiter, der gekommen ist. Und der Merkur, Götterbote, eine riesen Religionsvermischung. Wie konnte die Christenheit, die Gemeinde bestehen, wenn sie doch der Überzeugung war, nur Jesus ist unser Herr? Und den darf man nicht gleichsetzen mit dem Jupiter und mit dem Zeus und mit der Magna Mater. Wie konnte sie bestehen, wenn alles erlaubt war im Religiösen, was für idiotische Opfer man auch gebracht hat? Mithraskult musste man sich unter eine Bohlendecke legen. Und drüber wurde ein Stier abgeschlachtet und dann wurde man mit dem Blut, das durch die Bohlen lief, getauft. Besonders Soldaten hatten diesen Mithraskult gehabt. War alles erlaubt. Bloß nicht, dass eine Gruppe sagt, wir allein haben Recht. Wir finden die Antwort, indem dass die Christen mit einer Treue sondersgleichen am Bekenntnis zu Jesus Christus festgehalten haben und deshalb sich verfolgen ließen, verachtet von allen anderen Menschen, von allen Religionen. Mit dem Blut der Märtyrer haben sie bekräftigt, das bleibt
unser Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Jetzt wollen wir Stufe um Stufe weitergehen. Die Gemeinde Jesu, ich spreche nicht gern von der Kirche. Luther hat ja auch ganz im Neuen Testament das Wort Ekklesia. Nicht mit Kirche, sondern immer mit Gemeinde besetzt. Also die Gemeinde hielt fest am Namen Jesus. Den kann man nicht austauschen. Wissen Sie eine Stelle? Ich muss noch ein paar dazu schreiten. Wo die Christen fast bezeichnet wurden, die den Namen des Herrn anrufen an allen Orten. Schauen Sie mal 1. Korinther 1, wenn Sie den aufschlagen, 1. Korinther bringt. Das ist so eine schöne Stelle. Erst können, als Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu durch den, also Christus ist da beinahe der Funktionsbezeichnung, nicht den Namen, des Messias, des Christus Jesus, durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort bei ihm, bei uns. Auch die Bezeichnung der Christus, sie rufen den Namen an. Ganz zentrale Stelle auch, Römer 10, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Ein Gebet ist viel wichtiger als alles, was wir bitten. Manche denken, sei Gebet wie ein Wunschzettel an das Christkind. Dass ich den Namen anrufe, Herr Jesus, heute mit dir. Klammer auf, deshalb ist es so bedauerlich, wenn das wie eine Krankheit um sich greift in vielen Gottesdiensten, das angefangen wird beim Gebet. Gott, wir sind hier versammelt. Schon das O ist wie östliche Religion, Gott. Nein, wir rufen den Namen Jesu an. Im Namen Jesu. Die ersten Christen haben nicht an Gott gesagt, das kann auch der Mitra sein oder sonst was. Sie haben festgehalten am Namen Jesus. Auch etwa als der Paulus berufen wurde nach Damaskus, bei allen, die seinen Namen anrufen, heißt da in Apostelgeschichte 8. Festhalten am Namen Jesus. Zentralstelle, neben dem, was ich gesagt habe, ist Apostelgeschichte. Wo steht es? 11. Da wurden sie zuerst Christen genannt. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und als Barnabas den Saulus fand, brachte er ihn nach Antiochien und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wenn man heute jemand fragt, ja, was macht ihr denn so? Da in eurem Jugendkreis, ja, wir machen Spiele und wir singen auch viel und wir haben schöne Gemeinschaft. Das könnten die vom Schwäbischen Albverein auch sagen. Die in Antiochien haben wahrscheinlich als erstes gesagt, wir sind froh, dass es Christus gibt und wir rufen Christus an und hören, was wir von Christus wissen, sodass die anderen als Schimpfnamen sagt, immer ihr mit eurem Christus, ihr seid die richtigen Christianer. Aus dem, was bei ihnen laut wurde, was typisch für sie war, hat man ihnen Namen Christen gegeben. Und die Christenheit ist nicht bestimmt durchs Religiöse und durch Singen und durch Wunder und alles Mögliche, dass Jesus Christus das Entscheidende ist. Also sie hielten fest an den Namen Jesus Christus. Und jetzt wissen wir, dass sofort etwas dazu kam. Dass sie nämlich sagten, Jesus ist Gott in Person. Im Urbekenntnis der Christenheit, das schon im Neuen Testament immer wieder auftaucht, Jesus ist der Herr. Griechischen Jesus, Kyrios. Und der Herr heißt nicht einfach wie der Herr Mayer oder der Herr Bundeskanzler, sondern Kyrios, das ist, der Herr ist einer. Gott gemeint, Kyrios. So spricht der Herr, im Alten Testament immer wieder. In Jesus haben wir Gott in Person. Ich finde zwei, drei Stellen, wo das mit dem Jesus ist Herr wichtig ist. 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Ja, haben wir das voll. Nicht mal vor schon. Niemand kann Jesus einen Herrn heißen. Ja. 1. Korinther 12, Vers 3. Da geht es um den Heiligen Geist. Sehr früh ist die Frage aufgekommen, wie der Heilige Geist ist doch wichtig. Ja, ja, der ist schon wichtig, aber. Vers 3, 1. Korinther 12, Vers 3. Ich tue euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Da gab es Leute, die sagten: Ach, Jesus, das war vor 50 Jahren da nicht, aber heute habe ich Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Was Jesus damals gesagt hat, Bergpredigt, ist doch Dreck, das ist überholt. Ja, aber heute habe ich Prophetie durch den Heiligen Geist. Ja, Paulus, wer wirklich den Heiligen Geist hat, verflucht nicht Jesus. Werdet nicht Jesus an. Denn niemand kann Jesus den Herrn nennen. Jesus, niemand kann sagen, Jesus Kyrios, Jesus ist Herr. Wenn er nicht den Heiligen Geist hat, Heiliger Geist macht uns erst Jesus wichtig. Jesus, Kyrios, Jesus ist der Herr. Nochmal die andere Stelle, die ich vorher schon erwähnt habe, Römer 10, Vers 9. Ganz wichtige Stelle, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Kyrios, dass Jesus der Herr ist. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 13 noch, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Jesus ist der Herr. Sie haben Jesus ganz eng zum Vater, zum lebendigen Gott, zum Gott Israels hin gerückt. Mit welchem Recht? Dass etwa Jesus schon etwas am Anfang vom Johannesevangelium heißt. Niemand hat Gott je gesehen. Nur der eingeborene Sohn, der des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündet. Oder Matthäus 11. Niemand kennt den Vater. Niemand. Keine Religion. Nur der Sohn. Und wem es der Sohn will, offenbar. Jesus ist Gott in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Also ich bin Wort, Leben, das. Und Jesus ist der Herr. Warum nicht alles selber schon verstehen, es sind ein paar Liebe, die Ihnen im Laufe des Lebens aufgehen werden. Also das Bekenntnis ist die edelste Frucht der Auseinandersetzung in einer Welt der Religionsvermischung. Lange Zeit habe ich als junger Mensch gedacht, auch im Theologiestudium, das ist ja furchtbar. 300 Jahre lang Hickhack. Rumstreiterei um Jesus, das Edelste wird in den Füßen gedreht. Die haben versucht, das Geheimnis Gottes und Jesus auf Flaschen zu ziehen, in strohne Formulierung. Was ist die Trinitätslehre? Ich merke immer mehr, Das Bekenntnis ist die edelste Frucht dieser Jahrhunderte, dass die junge Christenheit bedroht war durch Religionsvermischung und plötzlich sagen musste, was ist das Entscheidende unseres Glaubens. Wie wichtig das Bekenntnis bis heute ist, ist mir immer deutlich geworden an dem, was der Evangelist und Jugendpfarrer Wilhelm Busch erlebt hat, als er einmal in Gelsenkirchen inhaftiert war durch die Nazis und plötzlich ein paar Wärter ihn gefragt haben, was ist denn der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Christentum? Und da hat er eine Evangelisation auf dem Gefängnisflur gehalten, indem er gesagt hat, in allen Religionen und Ideologien ist die Gottheit ein Stück unserer Welt. Goldstrotz der Buddha oder eine Götzenfigur oder ein Baum, in den Blitz gefahren ist, das Göttliche, der Altar. Und allein Jesus sagt uns, dass Gott der Schöpfer und Richter der Welt ist. Nicht ein Teil der Welt, sondern der Herr, der die Welt geschaffen hat, der mal neu schaffen wird. In allen Religionen, Ideologien geht man davon aus, dass irgendwo ganz tief in uns ein guter Kern ist, der entwicklungsfähig ist. Es sind keine Engel, aber ganz tief in uns drin. Nur Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehe, Buhur. Brauche ich nicht mitschreiben, bloß ich will sagen, wie aktuell das Bekenntnis ist. In allen Religionen, Ideologien wird gesagt, Erlösung gibt es, gut, wir sind keine Engel, aber Erlösung gibt es, wenn man ein bisschen anstrengt. Gutes tun, ist gut. Spende für Brot für die Welt machen, das vornehmen, ein Neujahr, dass wir ein bisschen geduldiger sind. Und nur Jesus sagt, ich kann euch von Schuld frei machen, nicht ihr selber. In allen Religionen, Ideologien, glaubt man, die neue Welt Gottes, die wir nicht haben, kommt mal, wenn wir uns alle am Riemen reißen, wenn wir uns anstrengen. Und Jesus sagt, die neue Welt kommt, wenn ich sie bringen werde. Also das Bekenntnis ist ungeheuer aktuell, da haben die SS-Leute dazugehört plötzlich. Bekenntnis ist nicht was Drohendes, sondern jetzt wollen wir mal die vier Dinge leben. Sammeln um das Entscheiden. Wir Christen können aneinander verliebt werden. Wenn Sie mal später in Ihren Gemeinden und Aufgabenbereichen sind, werden Sie es merken, man kann aneinander verliebt werden. Im Schachverein spielen Sie wenigstens alle gerne Schach. Im Fußballverein spielen Sie gerne Fußball. Aber bei Christen, da gibt es Sportliche und Unsportliche, gibt es SPD-Wähler und CDU-Fanatiker und es gibt also alte, junge, schwache, starke. Wir sind so verschieden. Wir haben nichts Gemeinsames. Und deshalb ist immer die Gefahr, dass die Gemeinde Jesu auseinanderbricht. Heute wieder ganz stark. Einzelne singen die Lieder, nein, wir singen lieber Choräle. Und warum immer Sonntagmorgen Gottesdienst, wir machen Sonntagabend. Und warum immer auch Eltern dabei, wenn wir Jugend für uns haben. Auseinanderdröseln, wenn wir nicht mehr begreifen, was wir gemeinsam haben. Diesen Kampf gab es schon, der ist nachweisbar, schon in der Bibel, Neues Testament. Jetzt bitte ich Sie mal aufzuschlagen, Epheser 4. Korinther, Galater, Epheser. So, Epheser 4, ab Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn Jesus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in der Liebe. Das heißt nicht, habt euch lieb, sondern schon gut, wenn ihr euch ertragen könnt. Auch in der Bibelschule ist das nicht. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, ihr seid berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung, es gibt bei bloß einen Himmel, nicht verschiedene Abteilungen, ein Herr, nämlich der Herr Jesus, ein Glaube, eine Taufe, natürlich kann man sich streiten um Säuglingstaufe und Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe, aber es geht darum, dass wir auf den Namen Jesu Christi getauft sind. Ein Gott und Vater aller, der über ist überall, durch alle und in allen. Leute, ihr müsst aufs Wesentliche sehen, was wir gemeinsam haben. Den einen Herrn Jesus Christus. Das ist unser einer Glaube. Natürlich glauben manche an den Drückung, die andere an Allversöhnung und weiß der Kuckuck was noch alles haben, verschiedene Theologien, aber wir haben einen Glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Wenn Sie in die Weltchristenheit kommen, da haben Sie verschiedene Talare und verschiedene Gottesdienste. Aber das Schöne ist, wenn wir den einen Namen Jesus Christus bekennen. Also zum Sammeln um das Entscheidende ist das Bekennen wichtig. Dass wir mal von zweitrangigen Dingen loskommen und wieder das Erstrangige sehen. Dann ist das Bekenntnis wichtig als Erkennungszeichen. Wenn ich in fremde Welt komme, ich bin gerade immer wieder rumgekommen und da kommen Sie in einen Gottesdienst, da singen Sie, nehmen Sie an, ist das eine pfingstliche Gruppe oder sind die Neuapostolisch oder ist das unabhängige Kirchen, überhaupt Christen? Merken Sie sehr bald, geht es Ihnen um Jesus Christus, um den Vater Jesu Christi. Oder ist das eine ganz sektierische Gruppe? Sind das Mormonen oder sowas, die sich auch fromm gebärden, auch in frommen Gesängen haben? Das Bekenntnis ist ein Erkennungszeichen. Nicht, wenn es irgendwo in der Gottesdienstliturgie kommt, sondern wenn sich das im ganzen Gottesdienst ausprägt. Das Bekenntnis als Erkennungszeichen der Christen. Dann als drittes, das Bekenntnis als unsere Hilfe zu bekennen, ist wie ein Gerüst, wenn jemand sagt, was glaubt ihr denn? Gut, dann kann ich sagen, ich glaube an Gott, den Vater, Jesus Christus. Aber ich soll ja nicht bloß das Bekenntnis wiederholen, sondern mir klar machen, was ist eigentlich das Entscheidende meines Glaubens, wenn jemand mich danach fragt. Dazu hilft das Bekenntnis. Jetzt weiß ich nicht, Professor Friederike, haben Sie, ihr habt da ausgeteilt, oder haben Sie schon ohnehin vor sich, das war so ein Amazonien, glaube ich, wenn Sie haben, sonst können Sie es gut sein, als wenn es sehr klein ist.
An sich hat es lieber.
Hat Sie gut
an. Aber Sie haben ja mehr drauf, gell? Sie haben ja noch zwei. Dieses könnte man nicht machen.
Kann jeder voll machen, ist egal.
Danke.
Also, es ist ein Gerücht, wir haben verschiedene Bekenntnisformeln schon im Neuen Testament. Ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher, ob er wohl reich war, wurde er am Arm um euretwillen, dass wir durch seine Gnade reich würden. Oder ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war. Man hat immer schon das Wesentliche des Glaubens komprimiert in Bekenntnisformulierungen. Wenn wir jetzt den ganzen Kampf der Christenheit ansehen durch die Jahrhunderte, so etwa ab 150, wo so bei Marcel von Ancyra die erste Vorform des apostolischen Glaubensbekenntnisses finden, bis hin zur Entwicklung des trinitarischen Bekenntnisses, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, wo viele sagen, wie soll man sich das vorstellen, war das auch nötig? Nötig war es natürlich, auch hier nochmal ungeheuer aktuell, Adolf Hitler, hat in seinen Reden immer wieder von der Vorsehung gesprochen. Das war so ein Begriff, den er gern benutzt hat. Hat eigentlich Gott gemeint, die Vorsehung. Und je länger der Krieg ging und je schlechter es beim Krieg der deutschen Sache ging, hat er auch vom Allmächtigen gesprochen. Manche Leute haben von Anfang an gesagt, von 1933, oh, der glaubt an Gott, das ist nicht wie die Kommunisten, das ist toll, wie der fromm ist. Dabei wäre es undenkbar gewesen, dass Adolf Hitler im nächsten Atemzug, nachdem er von der Vorsehung oder vom Allmächtigen gesprochen hat, auch von Jesus gesprochen hätte. Wir wollen keinen Gott kennen, der nicht identisch ist mit Jesus. Die gehören zusammen, das ist der Sinn der Trinitätslehre. Umgekehrt, Albert Schweitzer, der große Theologe und Missionsarzt, hat gesagt, Jesus ist ein Vorbild, deshalb möchte ich nach Afrika gehen und dienen, so wie Jesus gedient hat. Aber es war bei Albert Schweitzer eigentlich gar nie der Hinweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es war ein edler Mensch, wie der Mahatma Gandhi, wie da kann man schon. Nein. Wenn ich von Jesus rede, müsste ich ja im nächsten Augenzug von Gott reden. Gott hat ihn uns gesandt als den Helfer. Und genauso können Sie mit dem Heiligen Geist sagen, wir haben in den letzten Jahren Entwicklungen erlebt. Der Heilige Geist gibt Heilung, gibt uns Durchblicke, gibt Prophetien. In Afrika haben, Ostafrika mal Christen gesagt, zu so dänischen Missionaren, die so geschwärmt haben vom Heiligen Geist, hat euch der Heilige Geist auch schon klar gemacht, wie dringend ihr den Heiland Jesus braucht. Das ist Trinitätslehre. Der Heilige Geist macht uns Jesus wichtig. Und niemand kann Jesus einen Herrn heißen, aus eigener Vernunft oder Kraft denke ich, aber Jesus nicht. Wenn der Heilige Geist macht mir erst deutlich, was wir an Jesus haben. Die Trinitätslehre hat einfach deutlich gemacht, man kann nicht von Gott reden, ohne dass man von Jesus redet. Man kann nicht vom Heiligen Geist reden, ohne dass man von Jesus redet. Man kann nicht von Jesus reden, ohne dass man von Gott redet. Die drei gehören irgendwo zusammen. Aber viele sagen, das ist doch komisch, warum ist denn das Ganze gemacht? Warum das Bekenntnis, ist das christliche Rechthaberei? Und da möchte ich Ihnen zuerst sagen, was mich immer wieder fasziniert, hinter der Entwicklung des Bekenntnisses von Jesus ist der Herr, bis hin zum nizänischen Glaubensbekenntnis, vorher zum apostolischen Entwicklung, steht ein ganz frommes, geistliches Anliegen, nicht eine Rechthaberei. Sie werden in der Dogmengeschichte immer wieder auch auf die Namen Arius und Athanasius stoßen, das war Kontrahenten. Beides fromme Christen. Man kann fromm sein und doch falsch liegen. Die Frage der Wahrheit. Der Arius hat gesagt, wenn Jesus nicht Mensch, ganz Mensch war, nicht von Himmel gekommen zu uns, so, ein ganz normaler Mensch, der Jesus von Nazareth. Was hilft dann der ganze christliche Glaube? Denn, wie manche Leute sagen, hat der Herr Jesus, der hat es leicht gehabt, mit dem Teufel zu kämpfen. Das war der Gottessohn, der konnte den Teufel leicht überwinden. Der Arius hat gesagt, er war Mensch und ist doch mit dem Teufel fertig geworden. Wenn das nicht ein ganz durch und durch Mensch war, was hilft mir alles, was von Jesus erzählt wird? Dann kann ich es ja gar nicht nachmachen, dann hat er einen Vorschuss. Das war sein Anliegen. Ich möchte alle frommes Gesäusel von Jesus weghaben. Er ist mir ein Vorbild, dass er als Mensch mit Gott lebt. Und nicht einen extra Motor hatte irgendwo. Göttliche Kraft. Und Athanasius hat gesagt, wenn Jesus nicht Gott in Person war, dann kann ich nicht erlöst werden. Dann sind wir verloren. Er kam aus der Welt Gottes, um uns armselige Leute zu retten. Deshalb ist er auf die Welt gekommen. In ihm ist Gottes Heilskraft, Gottes Rettungswille Person geworden. Also hinter beiden Konzeptionen standen fromme Anliegen. Sie werden hinter aller Verführung, die es in der Christenheit immer wieder gibt, fromme Anliegen haben. Unsere ganze Generation ist eigentlich verderbt durch die Theologie von Rudolf Bultmann, die so in der Nachkriegszeit aufkam, Professor in Marburg. Und der hat im Grunde genommen das Anliegen des Arius gehabt. Man kann doch einem Ingenieur von heute, der einen Rundfunkapparat hat und Kühlschrank, das war damals höchste der Gefühle, nicht von Auferstehung und Himmelfahrt erzählen. Man muss das alles weglassen. Dieses fromme Gesäusel und Jesus als einen vorbildlichen Mensch darstellen. Nicht Wunder. Er hat ein frommes Anliegen, er wollte evangelisieren. Die modernen technischen Menschen da. Alles hinter aller Verführung gibt es das, aber auch beim Widerstand ist nicht bloß einfach Starrsinn, sondern fromme Anliegen, dass man ein geistliches Anliegen hat und die fromme Verführung ist auf bestimmten Stück. Deshalb sind wir schon beim zweiten. Hinter der Entwicklung des Bekenntnisses steht Sorge, dass Menschen vom rechten Weg abgeführt werden. Wo hat uns denn Jesus gelehrt, wachsam zu sein vor der Verführung als der schlimmsten aller Nöte? Sie mal Matthäus 24 lesen, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen. Jesus sagt, auch der Tempel in Jerusalem wird zerstört werden, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, von teuren Zeiten, von Inflation, von Abwertungen. Und Hunger, Seuchen. Aber es ist eine Not einfach. Das Schlimmste wird die Verführung sein. Dass ich von der Wahrheit wegführe. Jesus ist die Welt gekommen, um Wahrheit zu bezeugen. Und die Verführung, das Allerschlimmste, deshalb wollen wir Gemeinde um das Entscheidende sammeln, was das Wichtigste ist, dass niemand auf Nebensächlichkeiten kommt, sich nicht auch durch fromme Anliegen vom Entscheidenden wegführen. Jetzt gehen wir gleich zum dritten, weil ich dann jetzt mit Ihnen da einige schaffen will an dem. Wir wollen an der Schrift Alten Testament festhalten. Hinter dem Bekenntnis ist eine ganz große Bemühung erkennbar. Wir wollen nicht uns schöne, fromme Gedanken machen, sondern wir wollen das, was Gott uns durch Jesus wissen ließ, komprimiert. Verdichtet, nicht im Sinn der Dichter und Denker, sondern komprimiert wollen wir zusammentragen und festhalten. Jetzt darf ich Sie einmal bitten aufzuschlagen, Lukas 24. Da kommen wir vielleicht ein Schrittchen der Sache näher, Lukas 24. Die Geschichte, der Bericht von den Jüngern, die den Jüngerkreis verlassen haben und in ihre Heimat zurückkehren, der Kleopas und der andere, die Emmaus-Jünger, sagen wir. Und Jesus, der Auferstandene, begegnet ihnen. Sie erkennen ihn nicht, ihre Augen wurden gehalten. Und er fragt sie, was sprecht ihr denn miteinander? So traurig. Die sagen, ja, hast du nicht gehört, was passiert ist? Was denn? Das ist Vers 19 im Kapitel 24. Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und ihn haben unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt. Und wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Jetzt haben Sie schon zwei Stichworte. Der Prophet wird gewartet auf. Ein Propheten wie Mose, von Mose angekündigt. Nach mir kommt einer, den sollt ihr hören. Der wirkliche Erlöser ist. Mose hat Israel aus Ägypten erlösen können, aber wird uns erlösen von Not und Sünde. Wir hofften, dieser Jesus sei der Erlöser. Jetzt ist der dritte Tag und das Grab ist leer und die Frauen haben gesagt, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Vers 25. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Toren, ihr dummen Leute, mit einem Herzen, das zu träge ist, dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, also im ganzen Alten Testament von ihm gesagt war. Der wahre Prophet muss leiden. Wie der Josef, der zum Erlöser bestimmt war, ganz im Vorderen Orient, von Jüngern, von seinen Brüdern in die Sklaverei gebracht, in der Sklaverei ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis von denen vergessen, die ihm helfen wollten, aber der Herr war mit ihm. Gott schafft mit Erniedrigten. Der Mose als Kind im Körbchen ausgesetzt, auf der Flucht vor den Ägyptern, 40 Jahre in der Wüste, von Gott berufen zum Retter, aber werden sie mich hören? Und sie glaubten ihm nicht und sie murrten gegen Mose und als auf dem Berg Sinai, ich mache ein goldenes Kalb, sogar Miriam und Aaron empören sich gegen Mose, der verachtete Prophet. Der Jesus hat einmal in Nazareth gesagt, ein Prophet ist nicht angenehm in seinem Vaterhaus, seinem Vaterland. Wir dachten, er sei der Prophet, der erlöst, aber tot. Jesus sagt, nein, der wahre Prophet Gottes ist ausgestoßen, wie Fremdgewebe. Wir haben ja manchmal Nierentransplantation, Herztransplantation, dann kommt das Entscheidende, ob das Fremdgewebe angenommen wird oder abgestoßen. Wahre Prophet, der wahre Erlöser, abgestoßen von der Welt und Gott sagt, den braucht ihr. Gott gibt ihn dieser Welt zurück. Das ist die Herrlichkeit, dass der Abgestoßene, Verstoßene wieder zurückgekehrt wird. Jetzt nehmen Sie mal das apostolische Glaubensbekenntnis. Was fällt Ihnen denn auf bei dem, was von Jesus erzählt wird? Was ist da anders als in den ganzen Berichten von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Was fehlt denn zwischen geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus? Das, was die Emmausjünger gesagt haben, er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten, was der Wunder getan hat, Blinde geheilt hat, Aussätzigen die reine Hand gewiss, Tote auferweckt hat, wie der gepredigt hat, die Tausende zusammengeströmt. Ins Bekenntnis hat alles zwei, drei Dinge. Wichtig ist, dass er verstoßen wird. der Fremdling in unserer Welt. Das bekennen wir. Wenn Leute sagen, oh, ihr mit eurem Jesus. Ja? Nichts Neues. Steht im Bekenntnis drin. Gekreuzigt, gestorben, begraben, abgestorben. Aber am dritten Tag auferstanden von Toten, aufgefahren im Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, von Gott beglaubigt. Also das Bekenntnis hat im Grunde genommen diese große Linie, die Gott, die Jesus seinen Jüngern klar gemacht hat. Sie können auch sagen, Jesaja 53, aber der allerverachtetste, der unwerteste. Aber der Plan Gottes wird durch seine Hand gelingen. Was Gott aus dem Verstoßenen gemacht hat. Vielleicht fallen Ihnen im Laufe Ihres Lebens bei Bibelstunden, persönlicher Bibellese, immer noch der Stellen ein. Er erhöht die Erniedrigten. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Warum hat ihn Gott erhöht? Weil er sich selbst erniedrigt hat. Damit kann man als Christ in einer Welt leben, die von Jesus Christus nichts wissen will. Er ist der Verachtete, ja? Nichts Neues. Hoffentlich nicht wehleidig zu sein. Aber durch seine Hand geht der Plan Gottes weiter. Die Verachtung, die Erniedrigung ist nicht das Letzte. Also, das Bekenntnis will Linien, die uns schon in der Schrift gegeben sind, festhalten. Konzentriert festhalten. Jetzt können Sie sagen, ja, warum denn dann nicht bloß ein Jesusbekenntnis? Warum ist der Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, vorgeschaltet? Ja, das ist schön, wenn wir Jesusbekenntnis hätten und sagen, übrigens ist er auch der Sohn Gottes. Das werden wir nur verstehen, wenn wir zur Kenntnis nehmen, was für Verführung. Machen wir schöne Zeit. Das Leben so rasch vorbeizieht. Und da, die Gnosis war eine christliche Bewegung oder christlich angehauchte und hat die Gemeinden, war eine Anfechtung für die Gemeinden, Verführung. Dass sie gesagt haben, also was da vorne in der Bibel steht, dass Gott die Welt geschaffen hat. An den 7 Tagen haben sie nicht aufgeregt, aber Gott die Welt. Es war ein böser Dämon, der diese Welt geschaffen hat. Diese verdammte Welt. Es gab ein paar Feministen damals schon, begabt, die gesagt haben, die einzig tolle Menschenwesen war die Eva, die rebelliert hat gegen diesen Gott. Frauen hätten immer es klar erkannt. Nicht. Die Schlange, die gegen Gott rebelliert hat, gegen den Schöpfer, die war gut. Man hat damals die Na, Asena gab Schlangenbrüder, die Schlange verehrt haben. Das Weibliche verehrt haben, die Rebellen. In dem modernen Feminismus werden sie oft genau die gleichen Spuren entdecken. Der Schöpfer Gott ist nichts. Da haben die Christen gesagt, halt mal. Ich glaube an den Vater Jesu Christi, der ist der Schöpfer Himmels und der Welt, der mir Leib und Seele gegeben hat, meine schöne, wunderbare Hand, die zugreifen kann, die so empfindsam ist, meine Augen, in großer Dankbarkeit für die Schöpfung Gottes, der mir Zeit gegeben hat, ein Leben gegeben hat, jeder Herzschlag ist ein Wunder. Aber zuerst haben sie gesagt, den Vater. Und da ist nicht gemeint, irgendein väterliches Wesen, das man auch ersetzen kann. Heute wird gesagt, im Namen Gottes des Vaters, der auch unsere Mutter ist. Nein, nein, halt mal. Jetzt sehen Sie mal links beim apostolischen Glaubensbekenntnis, wo denn der Vater vorkommt. Also ich glaube an Gott, den Vater. Schau, ein Hinweis darauf, wer der Sohn ist. Nicht wir sind seine Söhne, sondern er ist der Vater des einen Sohnes, nämlich des Jesus Christus. Der Vater steht im Bekenntnis, weil Jesus der Sohn ist, der gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der uns das Vater unser gelehrt hat, Vater unser. Jesus ist der Sohn, einzigartige Sohn. Eingeboren, ich bin eingeboren von Stuttgart jetzt im Augenblick, nein, von Kalf, da bin ich geboren. Eingeborener von Württemberg. Eingeborene gibt es nicht bloß in Fidschi-Inseln oder sowas. Die sind da geboren. Ich bin Eingeborener von Schwarzwald. Und Jesus ist der, der zur Welt Gottes gehört. Der ist der Einzige, der dorthin wirklich gehört. Als der Sohn unseres Herrn. Und wo kommt nochmal der Vater vor? Im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wir glauben an den Vater Jesu Christi. Und da kann man nicht sagen, welcher auch unsere Mutter ist. Die Mutter Jesu hat Maria geheißen. Also Verballhornung des Begriffes Vater. Wir bekennen den Vater Jesu Christi und er ist der Allmächtige, das sagen manche Leute heute, ja, also das ist für uns sehr schwierig, wenn er der Allmächtige ist, warum verhindert er nicht die Kriege im Kosovo und so. Die Freidenker haben zu Beginn unseres Jahrhunderts gesagt, wenn Gott allmächtig ist, dann muss er doch so großen Felsblock schaffen können, der so schwer ist, dass er selber nicht mehr aufheben kann. Und wenn er nicht mehr aufheben kann, ist er nicht allmächtig. Also merken Sie, dass unser Begriff von Allmacht, wir können es das gar nicht vorstellen, da hören unsere 1200 am Gehirn auf. Begriff des Allmächtigen, möchte ich bloß auf diese Spur setzen, ist aus dem Alten Testament gekommen. Da hat Allmacht eine ganz andere Bedeutung. Weißt du nicht, Jesaja 40, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, Jesaja 40, wird nicht müde noch mal, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Jünglinge werden müde und matt, junge Damen nicht, die bleiben immer hellwach, aber Jünglinge werden müde und matt, straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Oder Jesaja 57, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt. Siehe, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzens. Die Allmacht Gottes zeigt sich darin, dass nicht der kleinste, verachtete, geschundene Mensch ihm nebensächlich ist. So denkt das Alte Testament. Und wir müssen wieder die Begriffe des Bekenntnisses aufblühen lassen im Zusammenhang der Heiligen Schrift. Die haben nicht irgendwo eine Vorstellung vom allmächtigen Gott, sondern dieser ewige Gott, unfassbar, wendet sich einer kleinen Hanna zu, einem verachteten Josef, einem einsamen Propheten Jeremia, beruft eine Deborah als Israel, nichts mehr, ein kleiner Gideon, der sagt, Herr, wer bin ich denn? Der allmächtige Gott, vor dem nicht ein einzelner vergessen ist. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Durch Jesus geoffenbart, ich sage euch, wie der Vater ist, der sogar die kleinen Sperlinge nährt, keines ist vergessen, der die Haare auf eurem Haupt alle zählt, ist bei mir ziemlich einfach, bei ihnen weniger. Aber all die Schöpfungsgleichnisse, die Jesus sagt, wie der Sauerteig, wie der Senfkorn zu großen Bauten wird, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und das war die eine Anfechtung, die Gnosis. Wie lange haben wir noch Zeit?
Bis halb.
Bis halb. Also, fromme Verführung, als ob der Schöpfer Gott etwas Furchtbares ist. Und wir wissen vielmehr den Seelenfunken in uns fördern, dass der einmal zum Himmel fliegt. An der Philosophie ganz, ganz schlimm dran. Seelennährung. Da braucht man kein Erlösen. Das Christusgeheimnis hilft uns bloß, dass wir das Licht in uns verwehren können. Die andere Verführung von Anfang der Christenheit an hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja, nun ist der Heilige Geist ein Geheimnis. Das kann man ganz schwer in Worte fassen. Das spüren Sie auch dem Bekenntnis. Wie Jesus und Gott unsichtbar bei uns wirken, uns berufen. Warum hat er mich gerade berufen? Warum? Klingt es bei mir, wenn ich ein Bibelwort lese, bei dem leben wir nicht. Der Heilige Geist ist das Wirken des, das unsichtbare Wirken Gottes, des Vaters und des Sohnes. Dass ein Petrus, der vorher an Jesus verleugnet hat, Mut hat, vor Tausende hinzustehen und sagt, bekenne euch Jesus. Und so hat der Heilige Geist immer schon, von Beginn der Christenheit an, sehen wir schon im 1. Korintherbrief, war ein Anlass dazu, dass wir unheimliche Theorien gemacht haben, was der Heilige Geist alles macht. Ist da vibriert und fupfert und Jesus da in Galiläa, Bergpredigt, jetzt geschehen die Aufbrüche. Die Zehntausende kommen zum Glauben. Halleluja! Im Manichäismus, die ganzen Bewegungen, die quer durch die Christenheit gehen, schon während der Reformationszeit, immer wieder Aufbrüche, was wir heute Pfingstertum, Charismatikertum nennen. Und da die Christenheit, jetzt nehmen Sie das Nizänische Bekenntnis auf der rechten Seite, das ist eine Weiterführung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. So in der zehntletzten Zeile, 2, 4, 6, 8, zehntletzte Zeile, ja. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist, das ist Jesus in Person, der Heilige Geist, der unsichtbare Jesus, der Herr. So wie vorher im apostolischen Glaubensbekenntnis an seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Wir glauben an den Heiligen Geist, das ist Jesus in Person, der Herr. Und der macht lebendig, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das ist nicht irgendwo ein Fluidum, das uns ergreift, sondern es ist vom Vater gesagt, so wie der Petrus in der Pfingstpredigt gesagt hat, was ihr jetzt da hier seht, ihr habt nicht süßen Wein getrunken, sondern Jesus ist beim Vater und hat das gesandt vom höchsten Thron. Der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Wo der Heilige Geist ist, da wird groß von Gott geredet, groß von Jesus geredet. Der gesprochen hat durch die Propheten, da war der Heilige Geist schon dort, als der Jesaja gesehen hat, es kommt mal der Allerverachtetste und Unwerteste, durch den Gott seinen Plan. Wir hielten ihn für den, der von Gott weggestoßen ist. Nein, durch den wird Gottes Plan gelingen. Da hat schon der Heilige Geist gesprochen. Und wenn es überhaupt Gemeinde Jesu gibt, eine heilige, allgemeine, apostolische Kirche, dann hat es dieser Heilige Geist gewirkt, nicht große Redner oder Reformatoren, sondern der Geist Gottes. Also gegen Verführung, ob die Gnosis oder ein übertriebenes Denken vom Heiligen Geist, haben die Christen in den ersten Jahrhunderten an der Schrift festgehalten. Das, was uns Jesus gesagt hat, was im Neuen Testament und im Alten Testament uns gegeben ist, und haben versucht, da Formeln zu schaffen. Der Heilige Geist ist ganz eng in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn zu sehen. Und dann sind sie natürlich etwas in Schlingern gekommen. Das können wir gedanklich kaum mehr nachvollziehen. Und ich halte es als Bringer auch im Theologiestudium für einen Unsinn, dass man so lange da bei den Streitigkeiten im 4. und 5. Jahrhundert herummacht. Wie denn das Göttliche und das Menschliche in Jesus verbunden ist, ob das ein Teil ist oder ob das durchdrungen ist. Aber wenn Sie sehen, zuerst beim apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, sodass der Josef gesagt hat, also wenn meine Maria ein Kind kriegt, also ich bin nicht der Vater, dann, das heißt, er wollte sie nicht in Schande bringen, da gibt es im Alten Testament diese Reinigungszeremonie, wo dann rauskommt, dass eine Frau fremdgegangen ist. Nein, das hat Heiliger Geist gewirkt. Gottes Geist hat hier, aber Jesus ist geboren worden von einer Mutter. Von der Maria, wie wir alle eine Mutter hatten, Jesus eine Mutter gehabt. Im Bekenntnis ist der Hinweis auf die Maria, die Jungfrau Maria, so zu verstehen, wie der Martin Luther gesagt hat, und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria, Mensch, Mutter gehabt wie wir. Vater war nicht Josef, sondern Gottes Wirken im Heiligen Geist. Und da haben die Christen immer herumgemacht, ja, was war menschlich bei Jesus und was war göttlich? Jetzt hat er doch zwei Naturen, zwei Wesensarten. Und Arius hat gesagt, ja, wenn er zwei Wesensarten hat, dann kann er uns nicht Vorbild sein. Dann hat er uns einen Vorsprung. Da kommt das, was ich vorher gesagt habe. Und sie haben in der Weiterführung die ersten Christen im nizänischen Glaubensbekenntnis, wir wollen es bloß nochmal lesen, gesagt, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Nicht wie die Gnosis meint, hier ist die böse Welt, aber irgendwo in himmlischen Sphären gibt es die unsichtbare, vollkommene Welt. Ha, die ist auch geschaffen von unserem Gott. Unsere Welt mit Schwarzwald und Gäu und Eitlingen, Bagersheim, Gott geschaffen. Und die unsichtbare jenseitige Welt. Und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Nicht erst damals in Bethlehem. So der Sohn gehört zu dem Vater schon in die Ewigkeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Nicht eine Notmaßnahme Gottes, dass er den Sohn geschickt hat. Nicht ein Katastropheneinsatz. Der hat schon ewig zu Gott gehört. Er wurde gezeugt, nicht geschaffen. Er gehört mit Gott die Welt geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Auch nicht der Vater Gott hat alles geschaffen, sondern war Jesus schon beteiligt bei der Schöpfung. Jetzt kommt eigentlich ein Absatz. Für uns Menschen, das ist für uns, was in der Bibel so oft vorkommt, für euch und für die vielen. Und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen und hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Für uns ist Gott in Person zu uns gekommen. Da hat man sich nachher noch lange überlegt, wie das verteilt ist und ist an die Grenzen unseres menschlichen Verstands gekommen. Schau, ein Geheimnis, man kann nicht alles fassen, sondern Bekenntnis ist, dass das Wesentliche ausgesagt wird. Und wir müssen auch an manchen Stellen, wenn wir gefragt werden, wie ist das mit eurem Jesus, war er jetzt wirklich Gott oder war er wirklich Mensch? Beides, der war Gott und Mensch. Ja, wie geht es denn? Das weiß ich auch nicht. Muss auch noch manches für den Himmel übrig bleiben, dass ich manches in Erfahrung bringe. Das, was ich jetzt wissen muss, ist, dass er, ganz Gott in Person, für mein Heil in diese Welt gekommen ist. Und dass er jetzt mich nicht allein lässt, dass ich nicht bloß an einen Jesus vor 2000 Jahren mich erinnern muss, sondern er ist der Herr und gibt mir heute den Heiligen Geist und will mich leiten und will sein Wort aufschließen. Ich sehe bloß hinter der Bekenntnisentwicklung Dogmenentwicklung, kann man auch sagen, wenn man es umständlich sagen will, der ersten Jahrhunderte. Ein großartiges, frohes Bemühen. Die Gemeinde darf nicht falschen Lehren oder Verführungen einfallen. Wir wollen an der Schrift festhalten, die Grundlinien, die schon im Alten Testament da sind, von der Schöpfungsgeschichte angefangen, festhalten und begreifen, was wir an Jesus haben. Jetzt nehmen Sie es einfach mal so, Sie waren so ruhig und brav. Man lernt lebenslang nie aus, es geht einem dann überhaupt immer erst auf, auch einzelne Formulierungen des Bekenntnisses. Und wir sollten es vielleicht viel öfter auch beten sprechen, auch uns die Auslegung von Martin Luther vornehmen. Ich habe es oft in der Hausandacht mit meinen Kindern gebetet. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden berufen, sammelt, erleuchtet, heiligt. Und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird, das ist gewisslich wahr. Also eine wunderbare Auslegung, die man eigentlich internalisieren sollte, in sich hineinfließen lassen soll, damit das in einem wirken kann. Genauso wie die Auslegung von Jesus Christus, die Auslegung von Martin Luther im kleinen Katechismus zum Glaubensbekenntnis erschließt eigentlich erst. Ich darf gerade noch am ersten Glaubens, die haben es wahrscheinlich gar nicht mehr in der Konfirmandenunterricht gelernt. Wie ist das? Nicht mehr. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Luther hat es gleich begriffen, da geht es um mich. Mich geschaffen hat. Samt allen Kreaturen. All creatures. Lebewesen. Mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Sinne, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert. Sogar ein Golf wird alles. Mich mit aller Notdurft und Nahrung, alles was ich brauche zum Leben, reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter, väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit und all meinen Verdienst und Würdigkeit, das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin, das ist gewisslich wahr. Also ähnlich auch geistliche Wahrheiten kauen. Ich muss mal so einen Satz vornehmen, immer wieder mal sagen. Dann bekommen wir ein Rückgrat, ein Gerüst, noch ein Gerüst unseres Glaubens und unseres Christseins, dass wir dann die einzelnen Berichte und Erfahrungen unseres Lebens richtig einpassen können, dass sie an die richtige Stelle kommen. Jetzt ist halber. Jetzt singen wir nochmal eins. Tja. Halb zehn, wo man sich dann durch. Okay, also, wenn Sie 132 aufschlagen, ist auch ein Glaubenslied von Martin Luther. Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer Himmels, der sich zum Vater gegeben hat, dass wir seine Kinder werden. Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seele auch wohl bewahren, allem Unfall will er wehren. Kein Leid soll uns widerfahren. Sehr schön. Aber Lobgesang auch 131, allein Gott in der Höhe sei er. Da singen wir noch die Strophe 2 bis 4. Wir loben, preisen, anbeten, nicht des Schöpfers. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Viele Lieder kommen diese trinitarische Aufbau vor. Sie jetzt überschwemmt habe mit einer Fülle von Dingen, müssen wir gleich Schluss machen. Aber Sie können nachschauen. Ja.
Also, Sie werden erleben, dass wir Sie einfach wieder fragen, ob Sie wiederkommen. Es ist, wir müssen es einfach sagen, es tut uns unheimlich gut, wenn Sie uns unterrichten hier. Und wir danken für die Horizonterweiterung wieder. Auch wir haben wirklich gemerkt, was wir den Kämpfen der ersten Jahrhunderte zu danken haben und auch wie aktuell das ist. Ganz herzlichen Dank auch fürs geniale Begleiten. Sie haben ja ganz ohne Noten gespielt.
Es gab natürlich furchtbare Sachen, gell? Die Räubersynode von Ephesus haben die Mönche sich mit ihren Knüppeln gewehrt und geschrien: Theotokos, die Maria ist Gottesgebärerin und so. Es gab furchtbare Dinge, wie es in der Christenheit immer auch menschlich zugeht. Das Endergebnis ist groß geschenkt mit dem Bekenntnis der Gemeinde. Lass dich nie das Bekenntnis malig machen. So. Natürlich ist es alt, aber altes Schmuckstück ist auch was wert.
Sie helfen uns auch, manchen Schrecken zu verlieren vor manchem, was passiert. Durch Ihren Unterricht merken wir, das haben es andere auch schon durchgestanden.
Die Welt wäre so schön, wenn es keine Menschen gäbe, gell?
Also, bitte.